Dann gab es ja halt den ersten Bockerparagrafen. Die haben ja einen Grund dafür, warum sie das tun.
Hundewerk-Podcast. Zwischen Napf und Netzwerk. Wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hundewerk. Zwischen Napf und Netzwerk. Wer heute zuhört, bekommt jemanden zu Gast, der wirklich von Anfang an dabei war, als Dogwalker noch ein Beruf war, den kaum jemand kannte. Und der sicher auch dazu beigetragen hat, dass sich das mittlerweile geändert hat. Thomas Busch ist seit 1998 professioneller Dogwalker, zertifizierter Hundephysiotherapeut, Hundetrainer, Forscher, Buchautor und Gründungsmitglied des Berufsverbandes der Hundebetreuer und Dogwalker, dem BHD. Er hat mitgeholfen, den ersten gesetzlich geregelten Dogwalker-Paragraphen in Deutschland durchzusetzen, die theoretische und praktische Prüfung für Dogwalker entwickelt und zusammen mit Marion Pepper und Lars Thiemann die Forschungsgruppe Dogwatcher aufgebaut. Zusammen mit ihnen bringt er dieses Jahr im August das Buch Dogbuchsignale beim Hund im Kosmos Verlag heraus. Und er befindet sich schon wieder oder noch immer in einem neuen Forschungsprojekt, das unter anderem von Professor Dr. Dorit Feddersen-Petersen unterstützt wurde. Und das ist das, was mich heute besonders interessiert. Denn Thomas erforscht gerade, was für Emotionen Hunde mit ihren Augen ausdrücken. Thomas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Hundewerk-Podcast.
Danke, danke. Was für eine riesen Anmoderation.
Ja.
Unglaublich. Ja, im Laufe der Jahre sammelt sich so ein bisschen was an Aktivitäten. Und ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank. Hoffe, dass ich dir bei allem Rede und Antwort stehen kann.
Na, da bin ich überzeugt. Wir fangen einfach mal vorne an. Also lass uns mal so zu deinen Anfängen gehen und ein wenig über deinen Werdegang quatschen, weil so eine Anmoderation muss man sich ja verdienen. Ne? Das hat ein bisschen Zeit gebraucht wahrscheinlich. Du bist seit 98 Dogwalker. Und das war ja eine Zeit, in der der Begriff überhaupt noch nicht bekannt war, geschweige denn, dass irgendjemand wusste, was so richtig die Aufgaben eines Dogwalkers sind. Wie bist du da reingerutscht?
Ja, eigentlich als Student. Also als Student habe ich mir damals mit meiner, also immer schon mit Hunden aufgewachsen, diese übliche Blabla, was sie alle schreiben. Dann in meiner Studienzeit habe ich mir mit meiner Freundin zusammen einen Hund angeschafft und habe dann an einer FU in Berlin bei meinem Ex-Schwager, sagen wir mal, der hat einen antiquarischen Buchhandel. Und da habe ich morgens dann Buchstände aufgebaut und hatte meinen Hund im Auto und bin dann immer ins Auslaufgebiet in den Grunewaldsee gefahren. Und irgendwann hatte ich dann die Hunde von Freunden auch mit und war mit mehreren Hunden zu sehen. Und bin viel mit dem Lars Thiemann, den habe ich damals kennengelernt, gelaufen, habe mir angeguckt, wie er das macht. Und irgendwann sprach mich eine Frau an und sagte, nimmst du meinen auch mit für Geld? Als Student sagst du nicht nein. Ja, und dann habe ich irgendwann begriffen, dass mir das richtig Spaß macht, dass das da viel besser ist, als irgendwann später in einem Baubüro da rumzusitzen und irgendwelche Sachen zu rechnen und habe dann irgendwann mein Studium abgebrochen und habe daraus einen vollständigen Beruf gemacht.
Das heißt, du hast Architektur oder Bauingenieurwesen studiert?
Bauingenieurwesen. Also eher die praktische Seite.
viele wissen es nicht. Ich habe auch als mit Bauingenieurwesen angefangen. Das war mein erster Studiengang.
Oh, ja.
Und das habe ich auch abgebrochen und bin dann in die Biologie rein, weil ich habe schon während des Bauingenieurstudiums immer eher in Bio-Vorlesungen gesessen.
Ja, du hast also, ich muss dazu sagen, ich komme aus dem Osten. Und dann hatte man diese Möglichkeiten, in den Studiengängen zu springen und so weiter. Das hättest du alles gar nicht wirklich auf dem Schirm. Also ich bin damals gar nicht so auf die Idee gekommen, mir das zum Beispiel als Wartesemester für Veterinärmedizin oder sowas anrechnen zu lassen und habe deswegen dann irgendwo diesen Weg sozusagen über den praktischen Job ins Hundebusiness gefunden und habe deswegen leider nicht studiert. Heute ärgert es mich, Aber du kamst damals frisch von der Armee, dann kam die Wende und ja, naja.
Ja, aber also das Nebenjob ist dann irgendwann ein richtiger Beruf geworden. Das heißt, wie lange hat das so gebraucht und beziehungsweise wann kam für dich so auch gedanklich so, dass du sagtest, wow, das ist jetzt mein Job?
Und kam eigentlich relativ, ja, naja, relativ zeitig eigentlich. Ich habe dann, naja, nee, was heißt zeitig? Also 98 ungefähr habe ich angefangen, und 2001 habe ich dann Gewerbe angemeldet. Also ne, diese Zeit, die habe ich mir auch selber gegeben, weil man ja, es gab nicht so viele Ausbildungen. Es gab damals, fing das alles mit den Seminaren erst an. Es war alles noch nicht so in der Entwicklung. Und Fachbücher, Erik Ziemen, der Wolf, Trommler mit dem Hund auf Du. Und dann warst du da auch schon ziemlich am Ende. Also da war auch nicht so viel da. Und dann musstest du dich in alles erst selber reinarbeiten. Also du musstest all die Dinge ja selber lernen, selbst entwickeln. Wie gehst du mit so vielen Hunden um? Wie machst du? Wie tust du? Ist ja noch mal was anderes, als wenn ich jetzt mit einer Meute Hunde, also jetzt irgendwelche Beagle-Fuchsjagden mache oder da irgendeinen Schlitten gespannt habe, sondern du läufst ja mit den Hunden frei im Wald. Du gewährst ihnen Aktivitäten und du musst Situationen kontrollieren, in denen dann andere Leute da sind, und Berliner Auslaufgebiete sind da schon eine Herausforderung. Also da würden wahrscheinlich viele, viele Hundehalter aus ländlicheren Gegenden oder so einfach nur gnadenlos die Flinte ins Korn werfen. Weil in Stoßzeiten hast du 2000 Hunde oder sowas in diesem Auslaufgebiet. Und du triffst nicht alle 2000, weil manche laufen ja mit dir sozusagen parallel. Aber 500 Hunde zu treffen, kein Thema. Also, so. Und dann musst du musst ganz anders lernen mit diesen, also den Kontakt nicht zulassen oder sonst irgendwelche Dinge. Nee, du musstest lernen, solche Sachen zu moderieren, du musstest lernen, solche Sachen zu lesen, du musstest lernen, nicht gleich zu schreien, unter die Leine oder sonst irgendetwas. Weil die Leute sind mit ihren Hunden spazieren gegangen, die standen an der Würstchenbude, also gab damals noch so Buden, wo du dir dann deinen Kaffee ziehen konntest, wo ich dann mit dem Lars manchmal gestanden habe und sie getroffen haben. Und dann haben seine Hunde oben auf der Mauer gelegen, meine Hunden vor der Mauer, und wir beide haben mal einen Kaffee getrunken und haben mal eine Pause gemacht. Und dann sind wir wieder um den See rum. Und so weit musstest du halt trainieren. Und dann kamst du mit den Leuten ins Gespräch und die hatten ihr Würstchen in der Hand. Du musstest aufpassen, dass deine Hunde nicht die Würstchen klauen, weil dann der andere Hund vielleicht gesagt hätte, nee, meine Würstchen. Und war halt alles ein Entwicklungsprozess, ne? Ich habe also sozusagen mir 3 Jahre Zeit gelassen, bevor ich mich getraut habe, 10 Hunde zu nehmen. Heute kommen die Leute mit 10 Hunden in die Prüfung, wo ich so denke, wow.
Ja, ist eine Aufgabe, ne?
Ja, also klar, du kriegst mehr, also du lernst ja mehr in vielen Ausbildungen und so weiter, die es heute professionell gibt. Aber das da draußen erklärt dir ja eigentlich kaum jemand, ne? Da brauchst du dann eigentlich schon Leute, die so ein bisschen Erfahrung haben und dir erstmal beibringen, wie hast du zu gucken, wie hast du zu lernen, wie hast du. Und zu der damaligen Zeit war es noch ganz einfach, du hast Lehrgeld bezahlt. Wenn es da zu irgendwelchen Zwischenfällen kam, da gab es noch keine Berufshaftpflicht oder sonst irgendwas für diesen Bereich. Du hast die Tierarztrechnungen deiner Hunde selber bezahlt, damit dir die Kunden nicht abspringen. Weil du warst ein Exot. Früher war die Frage, was machst du? Du bist Dogwalker? Aha, okay, kann man davon leben? Was ist das? Wie funktioniert das? Und heute ist eher, wenn die Leute sich so treffen, na, bei welchem Dogwalker ist denn dein Hund? Ne? So. Hat sich halt in den letzten
Das
Jahren einfach extrem verändert.
auf jeden Fall. Also früher war ja auch die Idee gar nicht da, dass man sich einen Hund leisten kann, wenn man berufstätig war. Heute ist das ja schon Normalzustand, ne? Also
Ja,
buchst den Dog Walker direkt mit.
so ungefähr.
Ja.
Also ich habe auch
Denn
immer wieder kommt es dazu, dass die Leute halt sich, bevor sie sich einen Hund anschaffen, schon fragen, ob Kapazität da ist. Ne?
ja,
Und gerade in der
so ist
Corona-Zeit,
weitsichtig.
ja, weil gerade in der Corona-Zeit oder sowas haben sich ja sehr, sehr viele Leute Hunde angeschafft. Und da war schreckenweise waren die Dogwalker einfach überfüllt mit Anfragen. Und
Ja.
wenn du es halbwegs vernünftig machst, lässt du dir Zeit für jeden Hund. Du nimmst nicht 200, 300 gleich pro Woche neu mit und rudelst da 300
Nein.
auch mal ein, sondern du lässt den Hunden Zeit, sich im Rudel zu akklimatisieren, anzukommen, Kontakte zu knüpfen, sich so ein bisschen in der Hierarchie damit mit einzusortieren und ihren Platz zu finden. Und vorher nimmst du keinen neuen, also ich zumindest nicht.
Ja. Das heißt, du musstest dir ja diese ganzen Rahmenbedingungen hast du dir damals erstmal selber geschaffen. Heute haben neue Dogwalkerinnen ja einfach den Vorteil, dass sie bei den alten Hasen mitlaufen können und schon vorweg Rahmenbedingungen aufgezeigt bekommen. Aber du bist ja auch noch mal einen Schritt weiter gegangen, weil du im Prinzip ja eine Ausbildung und eine Prüfung für Dog Walker entwickelt hast. Was hat
Genauso.
dich da angetrieben?
Naja, wir haben durch Kontakte in die Politik die Info gekriegt, dass der Berliner Senat plant, das Gesetz umzuschreiben und nur noch das Laufen mit vier Hunden zu genehmigen. So. Das wäre das Aus für den normalen Dogwalker gewesen, weil mit vier Hunden kannst du nicht wirklich leben, du kannst nicht wirklich deine Rechnung bezahlen, weil wenn du nur vier Hunde nehmen darfst und du musst davon ausgehen, die Hunde werden mal läufig, die Leute fahren in Urlaub, die Hunde werden mal krank, ne? Feiertage, Brückentage und so weiter. Der Hund ist ja nicht jeden Tag mit dabei. Also du kriegst ja deine Gruppe gar nicht so voll. Und dass, wenn dir einer dann abspringt, dann geht gar nichts mehr. Also dann müsstest du Preise schaffen und die kann keiner bezahlen. Und ja, und daraufhin haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, wir müssen da irgendwas machen. Und eine Kundin von mir hat mich getreten und hat gesagt, Thomas, definitiv, ihr müsst rein, bevor das Gesetz verabschiedet wird. Wenn ihr nicht vorher drinne seid, habt ihr ein Problem, weil dann dauert es locker mal 12 Jahre, ehe du den Gesetz wieder änderst. So. Und dann haben wir uns hingesetzt und habe ich gefragt, sie ist Rechtsanwältin, ihr Mann kommt aus der Politik, ein sehr namhafter Mann. Dann meint sie, gründet einen Verein, macht irgendwelche Regeln und so weiter. Und dann hat sie uns auch noch geholfen, den Verein zu gründen. Das war alles eine Hauruck-Aktion. Also wir hatten gar keine andere Wahl, als schnell zu sein. So, und dann mit dem Verein und mit der Prüfung, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir drin gesessen haben, 1000 Stunden oder so haben wir da reingesteckt, abends uns getroffen und Fragen ausklabüsert, welche Themen müssen rein, wie muss es rein und so weiter. Und wir waren damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch die Ersten, die in Prüfungen mit Videofragen gearbeitet haben. Weil Verhalten, gerade wenn du als Dogwalker arbeitest, musst du Verhalten einschätzen können. Und Verhalten kannst du nicht am Foto erklären. Geht nicht. Wie hat Günter Bloch immer so schön gesagt, wenn die mich irgendwann mal fragen und mir da so ein Bild hinlegen, was sehen sie? Ein Hund. Was sehen sie? Zwei Hunde. Was machen die Hunde? Interagieren. Ne? Also, das funktioniert halt einfach nicht. Du kennst die Rahmenbedingungen nicht, du kennst den Kontext nicht. Du kannst auf einem Foto nichts klar zuordnen. Und dann haben wir angefangen, Videos zu machen und haben uns das Ganze dann auch von zig namhaften Leuten, also von Dorit, von Udo Ganzloser, von Günter Bloch, von Nadine Mattes und so weiter, Sophie Strottbeck. Wir haben uns diese Prüfung dann auch wirklich von denen als korrekt benennen lassen. Und wir hatten den Anspruch, jede einzelne Frage in diesem Ding wurde mit Quellen belegt. Nenn mir mal eine Prüfung, in der du wirklich sauber formulierte Fragen, wo du hinten dran an Quellen nachweisen kannst, dass sie auch richtig sind. Und gibt's ja nicht. Wer macht denn sowas? Findest du nirgendwo. Und wir haben uns hingesetzt und wir haben jede einzelne dieser Fragen mit Quellen belegt und nachweisbar gemacht, dass die Fachlichkeit richtig ist. Und damit sind wir dann zum Senat und haben beim Senat angeklopft und erst haben die gesagt, nee, geht gar nicht, sowas kann man nicht. Und dann haben wir den Laptop aufgeklappt und haben ihnen Videos, die wir dann gemacht haben, wie man mit solchen Gruppen arbeitet und so weiter und wie man mit solchen Gruppen läuft, wie man Kontakte herstellt. Wir haben ihnen alles mit Videos dokumentiert und dann saßen die mit großen Augen da und haben gesagt, okay, geht ja doch. So, und dann hatten wir den Fuß in der Tür. Ne? Dann gab es halt den ersten Dogwalker-Paragraphen. Und anders hätten die sich gar nicht drauf eingelassen.
Wow. Also, du hast ja jetzt mal umrissen, was für Arbeit das war, auch in Stunden mal so grob benannt. So, Hut ab. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Nicht? Also,
Wir auch nicht zum Anfang.
komplett lost.
Ja, wussten wir auch nicht wirklich. Also wir saßen auch da und dann ging er. Dann ging Brainstorm los und wie machst du, wo machst du, womit überzeugst du, wo kommst du rein? Weil du musst ja davon ausgehen, da sitzen Leute, die vielleicht noch nicht mal Hunde leiden können, in Entscheidungspositionen und sind da Staatssekretär und haben 100.000 andere Themen auf dem Tisch. Und dann kommen da so ein paar Leute und wollen irgendwie ihren Job retten, was die prinzipiell ja nicht interessiert. Also ob da 120 Leute arbeitslos werden, interessiert die ja nicht wirklich. So. Dann musst du rein und dann musst du überzeugend sein. Und Lars hat sich da wirklich reingekniet und mit denen sehr, sehr gut diskutiert. Und immer wenn dann irgendwie irgendwas noch war, konnte ich sozusagen von hinten dann Stellung nehmen. Und wir waren halt nicht allein. Ne? Du hattest halt immer jemand, der mitdenkt und in die andere Richtung denkt und dann noch ein Argument rauskramt und dann noch was rauskramt. Und ja, und dann kam man halt mit diesem Projekt da an und haben gesagt, geht und wir können das. Und es ist ja so weit, dass wir sozusagen neben den Amtsveterinären, und das ist ja auch so eine Sache, neben den Amtsveterinären diese Prüfung abnehmen dürfen. Ne? Die Amtsveterinäre erkennen das an. Und es war am Anfang wirklich so, dass die mitgelaufen sind und wir ihnen erstmal in den Prüfungen, also es darf immer ein Amtsveterinär dabei sein bei einer praktischen Prüfung, bei den theoretischen, wenn sie wollen, dass alles korrekt läuft und. Wollen die gar nicht so viel inzwischen mehr, weil die haben andere Dinge zu tun. Ne? Aber ja, die sind mitgelaufen und dann haben wir denen wirklich, läuft man ja so hinter der Truppe und guckt sich das alles an, erstmal erklärt, worauf muss man achten. Was muss man machen? Wie viele Einschätzungen am Anfang waren anders, wo ich gesagt habe, nee, Moment mal, stopp mal, oder auch Lars oder Marion. Und wir ihnen erstmal erklärt haben, warum jetzt bestimmte Entscheidungen sinnvoll sind und warum die richtig sind. Und warum man zum Beispiel eben auch trainiert und als Prüfungsaufgabe zum Beispiel einen Hund vorlaufen lässt und mal einen Kontakt herstellen lässt. Ne? Um halt den Kontakt sicher kontrolliert auf eine Entfernung zu machen und die Gruppe kann anhand dieses Kontaktes schon mal einschätzen, wie ist das? Der Dogwalker kann es einschätzen und kann entweder die Gruppe zur Seite nehmen oder kann einen größeren Kontakt zulassen oder. Das sind halt Sachen, du bist halt im Alltag, du kannst ja in so einem Auslaufgebiet, da kommen 100.000 Wege von links und rechts und da Sträucher und da Dickicht und da kannst du nicht lang, weil da liegen die Wildschweine oder da sind die Reiter unterwegs oder die Forsten machen da irgendeine Fällung oder du bist ja immer darauf angewiesen, dich mit allen möglichen Situationen auszukennen und die Konfrontation halt eben auch durchführen zu müssen. Du hast keine andere Wahl. So, und da waren dann die Leute, waren dann auch die Amtsveterinäre, die waren auch wirklich angetan davon und haben es dann auch sehr schnell verstanden und begriffen, wie das funktioniert. Und dass man eben nicht nur rein nach Schema und der muss jetzt auf den Punkt hören oder der muss jetzt auf den Punkt abrufbar sein oder sonst irgendwas. Nee, wenn der gerade in einem Kontakt drin ist, der durch Zufall entstanden ist, dann kann ich den nicht aus der innerartlichen Kontakt gleich rausziehen oder mit Druck oder sonst irgendwas oder mit der Gruppe hinmarschieren, um ihn rauszunehmen. Geht nicht. Manchmal muss ich halt auch die kommunikation zulassen. Ne?
Ja, man muss ja auch immer die Entscheidung treffen. Gehe ich jetzt einen Schritt nach vorne, kommt die Gruppe mit, ne?
Genau.
Also,
Ja, also Gruppe stehen lassen ist ja auch
ja.
so, Erfahrung, ne? Dass du die Gruppe stehen lässt, sortierst und dann eben nur alleine in die Situation reingeht,
Ja.
was ja wichtig ist. Also da kann ein Mensch mal Hilfe brauchen.
Ja.
Einfach ein Beispiel, ich hatte mit meiner Gruppe, bin ich irgendwann mal im Ausflugsgebiet unterwegs gewesen und sehe dort einen Husky, den ich kenne. Der stand da so aufgeregt und verloren rum und komme so ein bisschen um die Ecke und sehe so an der Böschung dran sein Frauchen liegen mit einem epileptischen Anfall. Die deine Gruppe absetzen können, musst hingehen können. Ich war auch der Einzige, den er rangelassen hat, weil wir uns kannten. So die anderen Leute wollte er gar nicht ranlassen an das Frauchen.
Ja.
Und dann konnte ich hingehen, konnte ihn sichern, konnte ihn mit in meine Gruppe reinnehmen, weil die kannten ihn. Und Frauchen konnte geholfen werden. Und die wurde dann, kam dann halt in Rettungswagen und der kam dann in den Wald gefahren. Und dann habe ich den Hund bei mir behalten, so lange bis Herrchen ihn dann abholen kam.
Ja.
Da hast du keine andere Wahl. Da kannst du nicht in die Gruppe reinlassen. Der gibt Mord und Totschlag, weil der sein Frauchen verteidigt und
Jeden
beschützt
Fall.
und solche Sachen.
Neben diesem, also neben diesem Blick für diese Dinge, was müssen DogwalkerInnen denn noch so können und mitbringen?
Ich bin irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal in einem Interview gefragt worden, woran erkennen Sie einen guten Dogwalker? So. Und ich
Komm mit
denke,
allen Hunden wieder am Parkplatz an.
nee, einen guten Dogwalker, wenn ich einen Probelauf mit einem Dogwalker mache, ist für mich das Erste, was entscheidend ist. Dieser Dogwalker oder die Dogwalkerin guckt mich nicht ständig an. Die redet mit mir oder er redet
Ja.
mit mir, aber die Augen sind überall woanders. Und bei jemand, der mir gegenübersteht und mich ständig anguckt und versucht mich zu überzeugen und wie toll und so, alles super, sage ich danke, nein. Und geh wieder.
Ja, ich fühl's, weil alle sich immer beschweren, dass ich halt sie quasi ignoriere, wenn ich mit Hunden unterwegs bin.
Ja, genau. Bin ich mit Leuten und Hunden unterwegs, entschuldige ich mich dafür im Vorfeld, dass ich sie nicht angucken werde. Oder nur selten
Ja.
angucken werde. Gehört einfach dazu. Und
Ja.
das ist die Basis. Ich kann mit den Dingen nur umgehen lernen, wenn ich sie auch sehe.
Genau.
Der Blick muss
Und
wie so ein Hubschrauber, ne, immer im Kreis, immer wieder gucken, da. Gehe ich um eine Ecke rum, warte ich nicht 20 Meter, bis ich anfange, meine Hunde durchzuzählen. Ich gehe um die Ecke rum und fange schon an zu zählen, wer kommt und wie viele müssen noch kommen. Weil nutzt mir nicht, wenn ich 30 Meter weiter bin und wieder zurück und um die Ecke, da kann schon sonst was passiert sein.
Ja.
So. Und solche Sachen, also das sind alles so Dinge.
Ja, das heißt also vor allen Dingen die Voraussicht, die Weitsicht sollten Sie mitbringen.
Ja, definitiv.
Und vielleicht ein bisschen Hundeverstand.
Das kommt letzten Endes ja auch viel also von alleine durch das Zugucken. Weil du lernst ja über die Hunde viel, viel mehr Dinge, als in den Büchern stehen. Die
Auf jeden Fall.
zeigen dir Dinge, die wir Menschen noch gar nicht erklärt haben. Deswegen, ne, auch diese ganze Interesse und
Ja.
Forschung und so weiter. Weil du siehst Abläufe, du siehst immer wiederkehrende Merkmale, Muster und so weiter, die noch gar nicht abschließend erforscht sind. Ja. Und ein
Ja, auf jeden Fall.
guter Dogwalker der wird einen Hund auf 200 Meter sehen, einen Fremden, und der weiß innerhalb von, was weiß ich, 20 Sekunden anhand der Reaktion seiner Hunde schon, wie der Hund auf der anderen Seite tickt. Das ist so unglaublich, was Hunde für ein Verständnis dafür haben, was ihnen da für ein Charakter entgegenkommt, was da zu erwarten ist. Wenn die halbwegs
Ja.
sozial kompetent sind, ist das unglaublich. Also, sind wir einfach blind? Keine Ahnung, ob es aus dem Olfaktorischen kommt, und wenn du dann siehst, wie unterschiedlich die Strategien sind, mit denen sie die individuellen Typen dann auch behandeln, also im Kontakt, im Umgang, in der Erziehung, im Miteinander. Also, dass einer derselbe Hund mehrere verschiedene Strategien, je nachdem, was auf der anderen Seite ist,
Ja.
Kommunikationspartner, einfach unterschiedliche Strategien verwendet. Die haben ja einen Grund dafür, warum sie das tun. Die tun es ja nicht, weil sie heute mit dem linken Bein oder morgen mit dem rechten Bein aufstehen, sondern die haben halt einen Plan. Die sehen das.
Ja, dann lass uns doch jetzt mal so langsam Richtung Fortfunk kommen. Also zunächst hast du ja mit Marion Pepper und Lars Thiemann 2015 das Projekt Dog Watcher ins Leben gerufen. Erzähl unseren HörerInnen doch mal, was die Dog Watcher genau machen.
Angefangen hat es eigentlich darüber, dass Marion so als Hundetrainerin und ich, wir uns Videos angeguckt haben und über Ausdrucksverhalten und so weiter natürlich, ne? Was sehe ich schon und
Ja.
so weiter. Und Marion war da am Anfang sehr angetan, weil klar, du hast als Dogwalker, du hast so gnadenlos Vorsprung. Nicht böse, es ist wirklich nicht böse gemeint, sondern du hast einfach diesen Erfahrungswert, den dir keine Hundetrainerausbildung beibringt, den dir auch nicht 1 zu 1 oder 1 zu 2 oder 1 zu 3 Situationen bei Trainingsgeschichten irgendwie beibringen, sondern du siehst die Hunde jeden Tag ohne Ende und ich weiß gar nicht, ich habe über 300.000 Beobachtungsstunden, wenn ich so klassisch rechne, ne? Anzahl der
Ja.
Individuen mal Anzahl der Stunden, wie weit über 300.000 Beobachtungsstunden. Und dann war spannend. Und dann kam Lars mit dazu durch diese BRD-Geschichte. Und dann fingen wir natürlich an, über Hundeverhalten zu reden, zu reden, zu reden, zu reden, zu reden. Und ich weiß nicht, ob es Marion die Geschichte erzählt hat, wie ich dann irgendwann halt mal kam. Mit einer Idee, dass ein bestimmtes Verhalten, was wir bei Günther gesehen haben, von meinem Rüden anders gezeigt wird, aber dass es am Ende aufs selbe hinausläuft. So,
Nee,
also
das hat sie nicht erzählt.
hat
Ja.
sie nicht, okay. Also das wird jetzt ab August im Buch drinstehen. Ich teaser mal so ein bisschen, es war
Ja, mach mal.
das Kopfauflegen. Und
Ja.
zwar hatte Günther ein Video, ist auch in dem Buch dann zu sehen, das Video, wo ein Wolfswelpe in Richtung eines Autos läuft. Und irgendwann geht das Kindermädchen halt hin und fässt einmal so über den Rücken.
Ja.
Und der Wolfswelpe dreht um und geht nicht zum Auto. So. Und dann hatte ich einen älteren Rüden mit drin und einen jungen, heranwachsenden, pubertierenden. Und auf einmal kam mein Ridgeback aus der Kalten heraus, hat den einmal wirklich seitlich, so im rechten Winkel, Kopf über den Rücken geschoben und hat den umgerempelt. Einfach umgerannt. Rums. Hat den liegen lassen. Das hat er zwei, dreimal gemacht, war die Nummer durch. Dann ging er langsam hin. Dann fing er an, oben so ein bisschen ins Fell reinzubeißen und zu ziehen und zu machen. Und irgendwann ist er nur noch hingegangen und hat den Kopf aufgelegt. Und der Hund hat seine Handlung abgebrochen. Und dann fiel mir irgendwann ein, weil Günther meinte, das kommt halt aus dem Tragen. Und mir fiel dann irgendwann ein, meine Hündin hat das auch gemacht, aber die hat die Welpen dabei nicht getragen. Die hat die umgedreht zum Putzen. Festhalten und den Putzen. So, und dann haben wir das Ganze angefangen zu untersuchen, weil Lars gesagt hat, und das ist halt das Schöne an dieser Kombination, du hast zwei Praktiker und die Biologin, die von hinten reingrätscht und sagt, so könnt ihr das aber nicht machen. Das macht man in der Biologie nicht so. Warum macht man das nicht so? Da hat man sich darauf geeinigt. So, ja, alles klar. So, stehst du da und sagst, aber wir sehen es doch. Ja, aber ihr könnt es nicht so erklären. Also, das ist eine schöne Bereicherung, weil der eine sagt, bei mir sieht es so aus, der andere sagt, bei mir sieht es aber so aus. Und dann stellten wir fest, dass das, was Lars beschrieben hatte, etwas anderes ist als das, was ich beschrieben hatte. Und dann ging es los. Und daraus wurden dann irgendwann 10 Abbruchsignale und ein riesiges Buch und ein riesiges Forschungsprojekt und 1200, über 1200, über 1250, glaube ich, 52, 53 oder so, wirklich von Anfang bis Ende durchlaufende Abbrüche. Also nicht die
Oh, wow.
Reduzierungen, sondern komplett alles,
Ja.
was da drin ist. So, bis du die in der vertrauten Gruppe gefunden hast, das dauert Jahre, ehe du die
Ja,
dokumentiert
ja.
hast. So.
Das heißt, das habt ihr alles auf Kamera und habt ihr das alles dann
Ja.
noch mal angeguckt und
Ja,
beschrieben?
wir haben dann nicht alles auf Aussage von Dorit hin, nicht alles auf Kamera, sondern wir haben uns für Tage mit Regen, mit allem Möglichen drum und
Ja.
dran, ne? Oder die Kamera, wenn du die aufklappst, braucht die ja eine Sekunde, ehe das lädt. Oder du hast gerade was anderes und musst schwenken und hast den Anfang verpasst. Oder. Für diese Situation haben wir uns Fragebögen ausgearbeitet, die Dorit dann auch überprüft hat und geguckt hat. Und wirklich mit allem aufgenommen, was da passiert ist, was da ist. Also wir haben sozusagen den Großteil videografiert, aber wenn du dann halt so eine Tage hattest, wo du halt die Kamera nicht im strömenden Regen rausgeholt hast, oder da sind die Sachen ja trotzdem abgelaufen. Und weil du immer die kompletten Handlungsabläufe, die ganzen Handlungsnetze haben musstest, bis es dann zum Abbruch kommt, hatten wir gar keine andere Wahl, als auch noch zusätzlich so zu dokumentieren.
Ja.
Weil sonst hätten
Ja.
wir noch mal 5 Jahre dran gehangen.
Ja. Das heißt, alles, was so einfach aussieht, ist meistens dann erstmal nicht so einfach.
Ja.
Gerade halt auch in dieser verhaltensbiologischen Forschung. Was hat dich denn da am meisten überrascht? Wo ist denn Marion am meisten reingegrätscht und hat gesagt, nee, so Leute, so geht das hier aber gar nicht?
Oh, ich glaube, das, was am meisten erstmal gesessen hat, war, wenn man eine These hat, muss man erst Recherche machen. Wir gehen
Ja.
aber raus und du siehst die Sachen im Ablauf und dann hast du deine Hypothese im Kopf irgendwann.
Ja.
Du bist 100.000 Mal in Anführungsstrichen schon gesehen hast in all den Jahren und irgendwann macht's Klick und irgendwann kommt da ein Zusammenhang oder du kriegst halt so einen Denkanstoß wie dieses Günther-Seminar und da kannst du ja nicht warten, um die These zu formulieren. Weil die
Ja.
These ist da, die ist geboren. Und da war so, Moment mal, ich kann doch nicht erst sagen, ich muss recherchieren und machen und tun und gucken, was. Nee. So, und dann haben wir uns aber auch mit Dorit viel lange unterhalten und sagte, so, ja, alles in Ordnung, könnt ihr so machen. Aber so, war so erstmal so diese Prinzipien. Ne? Also diese Abläufe machen und die ganzen Sachen aufarbeiten. Teaser ich ja schon wieder ein Buch zu sehr, aber egal. Wir haben, wenn du nachher die Diagramme siehst, wir haben Tortendiagramme mit drin, wie oft was wie beantwortet wurde. Da wirst du dann so Kuriositäten finden wie erst Distanzvergrößerung und dann passive Unterwerfung.
Okay.
So. Du hast auch manchmal so einen schwarzen Schwan mit drin, also den du nicht wirklich erwartest. Aber um genau das abzudecken, mussten wir die Möglichkeiten der Antworten auf so eine Riesenlatte ausweiten, damit wir wirklich alle Eventualitäten aufschreiben und dokumentieren konnten. Und das war ein Riesending, weil du hast ja, also das rechnet sich dann in der Statistik natürlich auch nochmal. Gott sei Dank musste ich das nicht machen. Das rechnet sich in der Statistik auch nochmal wohl total doof, dadurch, dass du so viele Antwortmöglichkeiten hast. Also du hast halt nicht nur passive Unterwerfung oder du hast nicht nur Blick abwenden oder du hast nicht nur, sondern du hast ja auch die ganzen Kombinationen von diesen Möglichkeiten. Und das hat die
Genau.
Kognitive Statistik wohl auch noch ein bisschen schwierig gemacht. Und
Ja, da
deswegen.
werden die Biologen immer direkt nervös, nicht? Wenn du so Kombinationen kriegst.
Ja. Und dann hatte Marions Vater raufgeguckt. Wir waren der Meinung, mit 450 alles gut. Ja, so, 450 dokumentierte Fälle, alles gut. Bist du besser, ne? Nicht gleich bei n gleich 3 oder n gleich 1 gleich Mülltonne oder so, sondern du hast da 450. Ja. So. Ihr Vater hat dann den Hinweis nochmal gegeben, der ist Professor für Informatik und Mathematik oder so, irgendwie so in der Dreh. Und kennt sich also mit dem Krempel aus. Dann stellte sich raus, mach mal noch mal so um die 1000, also so, ne? Insgesamt 1000. So, daraus waren wir dann 1250 gemacht, damit wir auf der richtigen sicheren Seite sind und die Ergebnisse auch wirklich dann auch solide sind und nicht
Ja.
einfach nur so hingerotzt oder so. Ne? So.
Ja.
Aber das war Gott sei
Ja.
Dank, was man nicht machen musste. Da musste Marion rechnen, die Arme.
Oh Gott, ja, aber das hat sie ja gelernt.
Ja, aber wenn du selbst so ein Ding entwickelst, das hat dir dein Professor auch nicht beigebracht, wie.
Nee, nee. Also ich weiß es jetzt nur von meiner Diplomarbeit. Du sitzt da dann auch oft relativ alleine und musst dir das dann auch erstmal wieder herleiten. Nicht? Und Prof ist nur der zum Schluss sagt, geht oder geht nicht. Jetzt nochmal die Besonderheit für unsere HörerInnen. Also ihr habt wirklich an realen Hundegruppen beobachtet. Also es ist keine Laborsituation,
Keine
das ist kein
Laborsituation.
Zusammengewürfel.
Genau.
Ne?
Vertraute Hunde in ihren individuellen Statusbeziehungen und so weiter. Dazu kommende Hunde, weil ist natürlich der Punkt, wo du sehr, sehr viele Abbruchsignale natürlich bekommst. Und dann eben kriegst du die Nummer dann eben nur ein oder zwei Mal, das reicht, dann hat der andere das verstanden und dann siehst du nur noch die Reduzierungen. Ja, und richtig reale, vertraute Hunde, die neu dazukommen, junge Hunde, erwachsene Hunde, die dazukommen, also alles durch die Bank weg in der Variabilität.
Genau, und was da, also wir haben im Prinzip echte Hundebegegnungen und das macht das Ganze halt auch jetzt für die HundehalterInnen so interessant. Wiederhole mich jetzt nochmal, aber das Buch kommt im August 2026 raus. Bruchsignale bei Hunden im Kosmos Verlag und es ist jetzt schon vorbestellbar. Ich werde euch den Link dann in die Shownotes packen. Also sehr, sehr spannend. Ich freue mich super auf dieses Buch. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Bin wahrscheinlich die eine der ersten Leserinnen. Aber lass uns jetzt mal zu deinem aktuellen Herzensprojekt kommen. Du hast ja nicht aufgehört zu forschen danach,
Nee.
sondern seit 2019 läuft das Forschungsprojekt zur mimischen Expression der Augen. Erzähl uns doch mal, was das ist und wie du da drauf gekommen bist.
Na, über das andere Forschungsprojekt. Weil wenn du 1250 aggressive Kommunikation, weil, na, Abbruchsignal ist aggressive Kommunikation. Wenn du die beobachtest, dann siehst du auch die Feinheiten. Also die Feinheiten hast du auch vorher schon gesehen, aber sie machen Sinn und sie fangen an zu klickern und du siehst, dass manchmal sieht es halt anders aus und in einer Situation sind die Augen groß aufgerissen und in der nächsten
Ja.
hast du so ein richtig so, ne, die zusammengekniffenen Augen, Augenbrauen zusammengezogen, in der Mitte nach unten. Und du hast die kleinen Schlitze und der Hund sagt so, töte dich jetzt, in Anführungsstrichen. Ne? Und ich wusste intuitiv immer, also ich konnte den Unterschied zwischen diesen beiden Blicken, der war mir unterbewusst, also ne, so vom Intuitiven war mir der klar. Der eine sagt, die großen Augen heißen, ey, du machst hier gerade was gegen meine Regeln verstößt oder, ne, also du zu intensives Spiel, zu Annäherung an den anderen ran und die jetzt gerade nicht gewollt ist oder so, also das, was man so als Whale-Eye, ne, hast du
Ja.
ganz oft in Spielsituationen, wenn der eine zu doll wird im Spiel, hast du ganz oft, dass die Augen erstmal groß werden, dann gibt es ein Abbruchsignal, also die Spielmimik verstärkt sich, sodass du wirklich siehst, jetzt hier ist gerade ein Abbruch gemeint. Und wenn der andere dann darauf nicht reagiert, dann kommt irgendwann dieser, ne, Augen zusammenbrauen so, und dann haut man einmal richtig rauf, dass er es auch kapiert. Ich bin mit diesem Blick, mit diesem ersten, mit diesen großen Augen bin ich erzogen worden von meiner Mutter. So blöde, wie es klingt. Wenn ich irgendwo reinkam, sie saß mit ihren Kollegen da und ich bin da reingeplatzt und habe die Bürotür aufgemacht, obwohl mir meine Mutter gesagt hat, Thomas, jetzt die nächste halbe Stunde lässt du uns bitte in Ruhe. Dann gab es nur diese großen Augen. Meine Mutter holte einmal tief Luft und im nächsten Augenblick ging die Tür wieder zu. Und ich war wieder draußen. So. Keine Ahnung, war halt so ein, naja, jetzt eben nicht Aussage. Aber jetzt geh mal in die Wissenschaft und versuch mal herzuleiten, dass das bei Hunden dieselbe Aussage ist. Und behaupte dann noch, ich weiß es von Menschen. Na, die Wissenschaftler lachen dich so was von aus. Die erzählen dir so, du hast da einen Knall und du bist ein Spinner und so weiter. Und ich meine, wir sehen die Auswüchse ja. Guck in die sozialen Medien und wir sehen die Auswüchse. Kiss to
Ja.
dismiss oder ne, der schlägt jetzt Entspannungsschnüffeln vor oder solche Sachen. Oder einfach nur denkst, Leute, es mag ja sein, dass ihr den Kontext da so seht, aber ihr habt nicht hinterfragt, ob das stimmt. Kiss to dismiss. Hat irgendjemand von diesen Leuten mal sich hingesetzt und hat mal ein Buch gewälzt und hat mal geguckt, ob irgendwo in der Verhaltensbeobachtung mal aufgetaucht ist, dass das Belecken eines Sozialpartners dazu führen soll, dass der sein Verhalten abbricht, findest du nirgendwo. Du findest Belecken in keinem sozio-negativen Zusammenhang. Wie kann dann also irgendjemand auf die Idee kommen und sagen, es gibt einen Kiss to Dismiss? Nee, müsst ihr euch bitte nochmal hinsetzen, die Bücher nochmal lesen und eine neue Lösung dafür finden. Ne? Dass das Verhalten
Ja.
beobachtet wird, ja. Aber man hat es nicht hinterfragt. Ne?
Ja.
Und dann bin ich losgegangen mit diesem Wissen, da gibt es zwei unterschiedliche Augenausdrücke im Drohnen. Warum soll es im Drohnen zwei unterschiedliche Ausdrücke geben, wenn die nicht einen Sinn machen? Also wenn die evolutionär nicht eine Bedeutung haben, sonst dann würden die sich ja gar nicht entwickeln. Und ich bin zu allen möglichen Kollegen gerannt, Robert Mehl als Psychologe habe ich gefragt, was weiß ich hier, Leute wie Gerd Schuster, wie Dorit, mit Dorit auch sehr, sehr viel. Und alle hatten keinen Plan. Und alle hatten keine Idee und wussten nicht, wo setzt man da an. Und dann habe ich ein Video gefunden. Video bei YouTube, wo ein Mensch, also ein kleines Mädchen, genau diese Mimiken zeigt. Erst die großen Augen, so richtig wütend, wie ich sie von meiner Mama kenne, und dann richtig wütend wird und die Augenbrauen zusammenkneift und nach unten. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn keiner einen Plan hat, dann lasse ich mir das jetzt von menschlichen Experten, also ne, vom Emotions- und Mimikexperten erklären. Und bin losgerannt und da kam die Antwort ganz einfach, ja, das eine ist Ärger, das andere ist Wut. Und dann, ja, bitte. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. So. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann angefangen, mir alle möglichen, also du brauchst ja die vier Fragen von Tinbergen, um
Ja.
nachzuweisen, dass es wirklich separates Verhalten ist. So. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe für all diesen Krempel, die Biochemie, die Neurophysiologie und so weiter, überall geguckt, ob ich für jede dieser Sachen eine Erklärung finde. Und dann stellte sich raus, huch, da gibt es ja noch einen Blick. Und damit bin ich dann in die Emotionen rein, in Plushik, in dieses Basic Emotion Theory, in die Theory of Constructed Emotion, all diese Widersprüche, die dir da gibt, oder diese eher wissenschaftlichen Dispute über die Deutungshoheit. Und musste mir all das dann zusammensuchen, die Definitionen aus der Psychologie. Und gucken, ob die so anwendbar sind, ob die passen und. Ja, Projekt hat 6 Jahre gedauert. Aber es ist mir ja noch gelungen, noch mehr Emotionen sozusagen dann nachzuweisen und habe die dann halt wirklich mit den Ausdrucken, die schon beim Menschen bekannt sind, verglichen. Und war klasse. Und am Ende stand ich da und Dorit sagte, ja, das sind Homologie. Thomas schreibt ein Paper. Ich bin hier in Biologe,
Ja.
kann ich nicht. Ich helfe dir. Und leider war sie eine Woche später dann, also meine Mail mit den Unterlagen hat sie dann nicht mehr beantworten können.
Ja.
War aber doof. Also
Ja.
war auch spannend. Also, weil du musst ja dahinter auch die Anatomie klären. Und
Ja.
du musst erklären, wie funktioniert das. So, und die Wissenschaft, also die Wissenschaftler arbeiten mit Systemen, da gibt es diese Blicke, die ich beschreibe, die gibt es überhaupt nicht. Und dann, ne, also wie soll ein Hund die Augenbrauen nach unten ziehen können? Wenn doch da nur ein Augenbrauenheber ist und keiner, der den nach unten zieht. Und dann löst mal diese.
Und
Was? Kann ich ja jetzt hier nicht bringen, dann klaut mir irgendein Wissenschaftler das Ergebnis. Aber
nein,
ja, es
stimmt.
geht, weil sie haben das Anatomiebuch nicht weit genug gelesen. Sie hätten nur 2 Seiten
Ja.
weiterblättern müssen. Da ist es dann
Ja.
erklärt, richtig von der Veterinäranatomie ist erklärt, wie das funktioniert, wie die Zusammenhänge. Und dann kam der Bauingenieur durch mit ja, und Pendelwirkung und so. Da hat es mir dann geholfen. Ne? Also,
Ja.
und dann kam von Dorit dann nur, welches Buch hast du dafür genommen? Ah ja, alles klar, den kannst du nehmen, der ist zitierfähig. Ne? Ja. Und Dorit hat es auch nicht
Ja.
gemacht. Dorit hat immer nur, wenn ich mit was Neuem kam, hat Dorit sich hingestellt und hat gesagt, ist das so? Thomas, kann man das wirklich so sagen? Und
Ich
dann hat
liebe das.
sich der kleine Thomas wieder 3 Wochen auf den Hintern gesetzt, hat nochmal recherchiert, hat nochmal geguckt, hat nochmal überprüft und hat gesagt, nee, Moment, an der Stelle müssen wir nochmal genauer definieren und an der Stelle müssen wir nochmal genauer. So, und anfänglich wusste auch Dorit gar nicht wirklich, wovon ich rede, bis ich ihr gesagt habe, Mann,
Ja.
Dorit, du hast es gezeichnet. Und sie, wie? Und dann habe ich ihr die beiden Beizeichnungen aus ihrem Buch in Hand und sie, natürlich. Ja.
Ja,
So.
sie hat nur nicht drauf geachtet, ne?
Genau so. Wenn die Leute behaupten, sie sehen irgendetwas das erste Mal, gibt es jetzt in der Studie mit den Wölfen und so weiter, dass sie sagen, sie haben das erste Mal beobachtet, wie die Augenbrauen nach unten und zusammengezogen und so weiter. Es steht in der Studie drin, ne, wir haben das erste Mal beobachtet. Ich nehme mir die Dokumentation, ich fange bei Darwin an. Und guck mir die Zeichnung von Darwin mit seinen Hunden an und sehe, der zeichnet da unterschiedliche mimische Ausdrücke der Augen. Ich gucke mir die Zeichnungen von Seaman an, diese Dreieck mit den Wölfen. Guck dir mal die Augendarstellungen genau an. Du siehst die unterschiedlichen Sachen. Sie haben sie in die Zeichnungen mit reingebracht. Guck dir Fox an mit seinem, na, weiß ich nicht, 73, 78 oder wo auch immer das Buch kam. Die ganzen Fotos da drinnen, sie zeigen die unterschiedlichen Expressionen der Augen. Es ist einfach nur zu behaupten, das ist das erste Mal, ist einfach nur eine schlechte Recherche der Wissenschaftler. So leid, wie es mir
Ja.
tut. Aber hingucken und sagen, da ist es ja schon. Es gibt
Ja.
Nach 30.000 Jahren Mensch-Hund gibt es nichts mehr, was nicht irgendjemand schon irgendwann mal irgendwo gesehen hat. Ich dachte auch,
Aber
ich bin am Anfang auch völlig größenwahnsinnig los hier ran und habe gesagt, ich habe das erste Mal gesehen, ich weiß nicht. Nee, habe ich nicht. So, und da musste
ja.
erstmal auf den Hosenboden wieder runterkommen und muss sagen, ja, war schon einer vor dir da.
Ja, aber sie haben es halt nicht benannt.
Nee, sie haben es nicht
Ne? Sie
benannt.
haben
Sie
es
haben.
genannt, gesehen, aber nicht benannt. Ne? Also das
Nein.
ist es ja. Was ist denn jetzt da zukünftig bei dir noch zu erwarten? Das heißt, du hast ja jetzt schon wieder 6 Jahre Forschung hinter dir. Ist ein Buch geplant? Sind Seminare geplant? Was wird da kommen?
Ich rede gerade aktuell mit Cosmos. Ich habe
Hm?
von dem Buch Roundabout jetzt schon, naja, ich nähere mich langsam der Hälfte der Kapitel schon geschrieben. Klar, Erstfassungen müssen wir nicht drüber reden. Dann müssen wieder Videos geschnitten werden, weil die Sachen müssen mit dabei sein. Fotos müssen mit dabei sein und. Und dann konnte ich eine ehemalige Kollegin und sehr, sehr gute Künstlerin, Hundeporträts, Tattoos und so weiter, dazu gewinnen, die fotorealistische Zeichnungen anfertigt. Weil viele Sachen, wenn du die aus dem Video rausnimmst oder so, die hast du gar nicht so auf dem Schirm. Und die
Ja.
kannst du auch nicht so ewig vergrößern, dass die wirklich auf den Punkt genau zu erkennen sind. Und wenn du dann jemand hast, der von Hunden Ahnung hat, und der kann sich das dann halt riesig vergrößern und kann das dann präzise zeichnen, diese Ausdrücke, damit es klar wird. Also zum Beispiel Augenbrauenbewegung. Du hast ja hier oben bei den Hunden, ne, diese Protuberanza superciliari. Wenn der Levator sich anhebt, ne, also wenn der anfängt zu
Ja.
arbeiten, dann zieht die sich zusammen. Das heißt also, die erste Information, wenn du einen Hund beobachtest und der arbeitet mit seinen Augenbrauen im Kontext von Emotionen, oder auch im Kontext von der Bewegung, ne? Weil du hast ja
Ja.
Funktionsbewegung. Also wenn Hunde nach rechts oder links gucken und müssen über den Nasenrücken gucken, dann ist immer das Auge, was vom Objekt weg ist, über den Nasenrücken. Auf der Seite ziehen sie die Augenbrauen hoch.
Ja.
So, das heißt also, du hast auch in diesem Erkennen, hast du auf der einen Seite unter Umständen halt die Emotion und auf der anderen Seite hast du die Funktion. Da gibt es auch Arbeiten drüber von Annika Bremhorst und von Kaminski und so weiter, die sich ja diesen Augenbrauenbewegung angeguckt haben. Und Annika Bremhorst hat halt nachgewiesen, ey, nee, es ist keine Emotion, es ist Funktion. Und letzten Endes stellt sich raus, sie haben ja letzten Endes beides recht. Aber jeder
Ja.
hat nur einen zu kleinen Ausschnitt betrachtet. Und wenn du es halt in der Praxis siehst, siehst du halt genau diese Dinge noch mal genauer. Also du siehst, wann die Aussage für den anderen da ist, obwohl hier meinetwegen die Augenbraue hochgeht und sie hier schon, kann das gar nicht, ne?
Ja.
Runtergeht.
Das annähernd.
So, also das sind so die spannenden Dinge, die du dann rausfiltern musst und beschreiben musst, dass es die gibt, dass man die mit beachten muss und ja. Also wie gesagt, das wölbt sich auf und wenn du zum Beispiel Hütehunde hast, dann hast du oberhalb dieser gedachten Augenbraue verändert sich der Schwarzton, die Fläche von dem Schwarzton. Also du siehst jetzt meinetwegen beim Border Collie, wird es viel dunkler, der Bereich, wenn die
Oh, jetzt
Augenbrauen
komm mal
heben.
her.
Und der Bereich wird höher.
Ich muss mir das gerade mal angucken. Ja.
Muss ich mal ansprechen, kurz mal aufmerksam
Ja,
machen.
ja, ja.
Und dann verändert sich das.
Also es ist nur so ein Punkt im Prinzip, ne? In
Genau,
dem Bereich.
aber
Ja.
du siehst, dass sich dieser Punkt vom oberen Augenlid weiter entfernt. Also dass der Abstand zwischen oberem Augenlid und dem Beginn der Fläche größer wird. Und du siehst, dass die Fläche, wenn die Bewegung richtig weit geht, siehst du, dass die Fläche auch nochmal größer wird.
Ja.
So. Und das musst du ja beschreiben. Du musst ja, wenn du mit so einer neuen Hypothese kommst, musst du ja all diesen kleinen Mist beschreiben, damit die Wissenschaftler irgendwann auch einem Unstudierten glauben. So.
Ja.
Das war halt die Fummelarbeit daran, ne? Und dann musst du gucken, wenn das für eine Emotion stimmt und beim Ärger, also Emotionsfamilie Ärger sind es halt drei verschiedene Blicke, dann musst du halt losgehen und musst gucken, ob das für andere Emotionsfamilien auch nachweisbar ist. So. Und dann bin ich losgegangen und habe mir die anderen auch noch angeguckt. Also so Wohlbefinden oder sowas, ne? So diese Augen klein machen. Kennen wir alle, wenn wir den richtigen Punkt finden, wo wir den Mund streicheln, Dann machen die Augen so klein und schieben vielleicht noch den Kopf so in die Hand rein und sagen, ja, klasse. Oder Angst, Schreck. Ne? Da gibt
Ja.
so, jetzt musst du aber unterscheiden, der Schreck ist eine Bottom-up-Emotion und die Angst ist eine Top-down-Emotion. Und beide haben aber dieselbe, ne, denselben Augendruck. Also du findest da dieses sogenannte Whale-Eye auch.
Ja.
Und Schreck, reißt du die Augen auf? Hast du Angst, reißt du die Augen auf? Es sei denn, du hast Angst davor, dass dich irgendwas trifft, dann kneifst du natürlich zu. Aber so generell, wenn dieses Gefühl Angst da ist, ja, der andere heißt ja auch Furcht, ne? Wenn du Angst hast, dass du was abkriegst, dann reden wir ja von Furcht. Ja, und dann hast du, also du hast bestimmte Augenausdrücke hast du in vier verschiedenen Emotionsfamilien. Und je nach Arousal, also Erregung, steigert sich die Größe, in der die Ausprägung kommt. Also bis zur endgradigen Bewegung, ne? Also weiter geht dann nicht mehr bei dem Hund anatomisch. Und jetzt musst du unterscheiden, welche Merkmale findest du noch, damit du das eine von dem anderen trennen kannst? Also da gibt es ja körpersprachliche Merkmale oder Kontext oder sonst irgendetwas, dass man halt die Zusage hat, Quatsch, die Genauigkeit hat, um zu sagen, hier reden wir von Angst, hier reden wir vom Schreck. So diese Unterscheidung und dann zu gucken, wie macht man das mit den Emotionen und wie funktionieren die? Die einen werden halt so direkt über den Reiz beginnen sofort im limbischen System, hast du halt diese Mikroexpression und die anderen sind top-down. Also da hast du erst noch nach der Reizverarbeitung diesen kognitiven Prozess und dann entsteht die Emotion, wie halt bei der Angst. Und du kannst die Angst und den Schreck sozusagen, den richtigen, kannst du genau wie beim Menschen, hatte Ekman herausgefunden, nur an der zeitlichen Länge unterscheiden. Die Augen sehen gleich aus. Aber du kannst es anhand der zeitlichen Länge, weil der Schreck verfliegt wieder. Und wenn die kognitive Verarbeitung sagt, oh, davor sollte ich jetzt aber Angst haben, dann hält sich dieser Ausdruck. So. An so eine Unterscheidungen da alle noch mit reinzufummeln und reinzubasteln und reinzuerklären, hat halt 6 Jahre gedauert.
So, das heißt, also Buch ist in Arbeit und du bist da auch schon im Gespräch beim Verlag. Hast du Seminare geplant?
Ich habe sogar
Irgendwas?
schon Seminare gegeben zu dem Thema. Also
Ah.
das Seminar habe ich schon fertig. Habe es einmal bei uns für einen Berufsverband als Weiterbildung gegeben und habe es für Tino als Spendenaktion
Ja.
gemacht. Ja, also habe das Seminar gegeben und alle Einnahmen gingen halt zu Tino und haben Tierheim unterstützt, weil ich wirklich die Arbeit von Ute und ihren Kollegen extrem schätze und auch live vor Ort war, mir das angeguckt habe und habe einen riesen Respekt vor dem, was die können und was die halt einfach für die Hunde leisten.
Ja,
Und
das heißt, du bist buchbar für Seminare.
buchbar. Ich bin buchbar,
Das ist
wenn jemand Interesse daran hat. Ja, bin ich buchbar, muss auch gucken, hab hier mit zwei Veranstaltern auch schon Kontakt aufgenommen.
genau,
Ja.
das heißt, wir müssen jetzt schon langsam so die Bank Richtung Ende hinkriegen. Wenn jetzt einer unserer HörerInnen sagt, Mensch, mit dem Thomas, da möchte ich gern zusammenarbeiten. Beziehungsweise, ich möchte meinen Hund in seine Hände geben. Oder wenn halt ein Veranstalter dich buchen möchte für eines der Seminare, wie können Menschen dich am besten finden? Also über welches Einfalltor bist du am besten zu kontaktieren?
Ich bin am besten natürlich über eine E-Mail, ganz normal, th.bursch@dogwalker-berlin.de. Ich bin auch bei Instagram zu finden unter dogwatcher2 oder unter meinem
Ja.
Namen Thomas Bursch auch bei Facebook oder auch eine Dogwalker Berlin-Seite bei Facebook. Also über die Sachen kann man mich dann auch kontaktieren.
Okay, perfekt. Und eine Webseite gibt's auch.
Da muss irgendein Protokoll, schieß mich tot, aktualisiert werden.
Also im Moment nicht.
Ja, die Seite existiert, aber sie ist gerade nicht so
Ja.
groß wie und Internet. Also ganz ehrlich, also diese Technik, gib mir was, ich lösche dir das Internet. Überhaupt kein Thema. So, ich gehe lieber raus mit den Hunden und dann haben solche Sachen auch mal, stehen dann einfach mal hinten an.
Dann packe ich deine E-Mail-Adresse in die Show Notes, dann kann man dich darüber erreichen.
Danke dir.
Telefonnummer traue ich mich jetzt nicht. Ich meine, aktuell wäre es wahrscheinlich noch nicht so Drama, aber wir wissen ja nicht, wohin das mit dem Podcast hier führt.
Wer sich Mühe gibt, wird sich finden.
Du hast dich ja vorbereitet. Das heißt, du weißt, es gibt eine schnelle Fragen, schnell Antworten-Runde.
Ja, habe ich. Nein, ich habe mich nicht vorbereitet, weil ich kann die Fragen nicht.
Weil du wusstest, dass es das gibt. Das ist mehr, als die anderen wussten. Deswegen, bist du bereit? Dann würde ich damit jetzt mal starten.
Los.
Dein Lieblingshundebuch oder Lieblingshundefilm?
Erik Ziemen, der Wolf. Weil damit hat bei mir alles angefangen.
Er war auch eins meiner ersten. Nenne einen Gegenstand, den du, wenn du mit deinen Hunden unterwegs bist, immer dabei hast.
Ein Halsband um meinen Hund.
Okay. Ein Wort, das dich mit deinen Hunden am besten beschreibt.
Familie.
Deine Lieblingshunderasse.
Rhodesian Ridgeback.
Was war der ungewöhnlichste Wunsch eines Kunden, einer Kundin, der dir jemals gestellt wurde?
Die Frage überspringen wir, weil wenn ich so einen ungewöhnlichen Wunsch hier in der Öffentlichkeit preisgeben würde, dann würde das Vertrauensverhältnis zwischen meinen Kunden und mir.
Welches Abenteuer, Ort oder Aktivität möchtest du mit deinem Hund mal erleben?
Auf dem Katamaran die Welt umsegeln.
Lieblingsplatz mit deinen Hunden.
Auf der Couch.
Dein liebstes Hundezitat.
Oh, warte, das ist, ich glaube, von Thomas Mann oder so. Der hat, ich krieg's nur sinngemäß zusammen. Je weniger ein Hund erzogen ist, desto mehr zeigt er dir von seinem Charakter.
Dein Lieblingsmythos aus der Hundeszene.
Lieblings oder Hass?
Lieblings in Anführungsstrichen.
Okay, Lieblings in Anführungsstrichen ist wirklich aktuell Kiss to Dismiss.
Bei mir hat sich gerade wieder Welpenschutz eingeschlichen. Das war schon draußen und ich dachte, wir hätten es ausgemerzt, aber aktuell kommt es gerade wieder von der
Ja,
Seite.
ja, ja, ja. Okay. Ja, das ist auch böse.
Ja, aber es hält sich, ist okay. Thomas, tausend Dank für dieses Gespräch.
Ich
Das
danke
war
dir.
eine Reise von den Anfängen des Dogwalkings bis zu deinen Forschungsprojekten. Ich bin wirklich sprachlos und das hat mich total beeindruckt. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir für die Einladung, für dieses angenehme Gespräch. Also es macht doch Spaß. Keine Ahnung,
Ja,
weil man
also
merkt,
mir auch jedes Mal.
auf der anderen Seite sitzt auch jemand, der versteht, worüber man redet. Und das ist natürlich eine sehr, sehr angenehme, ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Also du hast nun, ne, selber Biologie und hast Dogwalking hinter dir und wenn man dir dann dabei auch in die Augen gucken kann und sehen kann, dass sofort dieses Erkennen da ist, ja, darüber redet er, ja, alles klar. Ist halt schön, macht Spaß. Definitiv, vielen Dank.
So, für unsere HörerInnen, wer mehr erfahren möchte, ich packe euch wieder alle Links in die Shownotes. Nehmt euch da einfach wieder mit, was ihr braucht. Und wenn ihr einen guten Dogwalker in Berlin sucht, dann wisst ihr jetzt, wen ihr fragen könnt oder wen ihr buchen könnt. Ich danke euch fürs Dranbleiben und würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf der Plattform bewertet, wo ihr uns gehört habt. Und ich sage bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Hundewerk zwischen Napf und Netzwerk, wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.